Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robby Marjanovic.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Wir sind mitten in der heißesten Phase des Jahres. Die letzten Vorbereitungen laufen. In 3 Tagen ist es soweit. Dann ist Elli Pelli. Dann startet die 31. Auflage der World Darts Championship und am 2. Januar 2024, am Halbfinalabend also, ist es genau 30 Jahre her, dass Dennis Priestley als erster PDC World Champion gekürt wurde nach seinem 6:1 Sieg über Phil The Power Taylor. Erinnerungen, Memories, das ist auch etwas, womit, glaube ich, auch der Robby sich die letzten Tage viel beschäftigt. Man wird viel gefragt auf zurückliegende Weltmeisterschaften, auf zurückliegende besondere Momente. Aber erstmal heißt es herzlich willkommen zur Folge Nummer 175 von Game On an diesem 12. Dezember 2023. Folge 175, Robby, ich grüße dich erstmal.
Ich grüße dich, Elmar, natürlich, und alle, die zuhören. Ja, 175 Folgen. Ist viel.
Ist echt viel. Ist viel, ne?
Finde ich viel,
auch.
Ja.
Finde ich auch.
Das Maximum kommt näher, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Robby, heute im KSC-Jäckchen.
Ja, mir ist noch ein bisschen kalt hier im Büro. Ich habe die Heizung angeworfen. Und deswegen, das lag hier halt einfach rum, weil hier meine ganzen Trikots, und das sind einige, rumliegen. Und der KSC stattet eigentlich die Spieler echt gut aus, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Okay. Also da hast du auch mal mehr wie ein Trikot, falls man dann doch mal ein paar Körperausscheidungen hat.
Ja.
Ich meine die Hautporen.
Nein,
die Hautporen,
ich will es nicht hören. Sag mal, Vorbereitungsshot bei 175 Punkten Rest. Du spielst Bullseye.
Nee, ich würde das tatsächlich über die 19 anfangen. Weil okay, eine 133 ist, glaube ich, genauso gut wie eine 140, weil auf ein Doppelkommen mit 175 ist echt schwierig. Und wenn du die Single 19 triffst, kannst du natürlich auch, wenn du die Doppel 18 magst, schön hochgehen auf die Triple 20 und die Doppel 18 stellen. Aber ich würde schon über 19 versuchen, vielleicht so ein ähnlicher Schuss für mich wie bei 265. Versuchen, diese 5 19er zu erwischen, um auf eine schöne gerade Zahl zu kommen, weil ich glaube, 80 Rest ist auch sehr, sehr dankbar. Finde ich.
Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Und trotzdem checke ich diese 80 Rest, auch wenn sie sehr, sehr dankbar ist, nicht so wahnsinnig oft, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe heute ein bisschen WDF-WM geschaut, gerade eben, ein Spiel gesehen, noch im Nachhinein, Jelle Klaassen gegen Danny Olde Kalta, glaube ich, so heißt er. Sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche, 2 Niederländer. Jelle Klaassen im letzten Satz bei 2-2, 0-2 zurück, macht das 2-2 und hat 81 Rest und noch einen Dart und spielt diesen Weg, den ich total liebe, und geht aufs Bull, geht auf 25, lässt sich 56 okay. Rest damit. Also mit einem einfachen Wurf ein einfaches Finish lassen. Ja. Finde ich super in dem Moment überlegt. Jelle Klaassen hat übrigens gewonnen, steht aktuell, also wenn wir hier aufnehmen, im Viertelfinale der WDF-WM. Und da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber wenn er es gewinnen sollte, ist es nicht mal ein Bruchteil von dem Titel, den er 2006 gewonnen hat. Oh, nicht ja. mal ein Bruchteil.
Oh ja.
Ich. Ja.
2006, er ist immer noch der jüngste Weltmeister in der Geschichte dieser Sportart.
Ja.
Das muss man sich immer noch mal reinziehen. 2006, über die Quali kommt er rein und schlägt im Finale den großen Van Barneveld, bewegt ihn letztlich auch dazu, den Verband zu verlassen. Der hat so ein Erdbeben ausgelöst, so, ne, in den Niederlanden und für die Sportart. Das war schon groß. Aber Jelle Klaassen sagt ja auch, das kennt man ja von Spielern wie Kirk Shepard, dem One-Hit-Wonder, diese Sätze, das kam eigentlich zu früh für mich. Das konnte ich gar nicht verkraften, was da alles passiert war. Ne? Und das, ja.
Ist er dann auch später, ein Jahr später, dann auch selber gewechselt zur PDC? War ja damals eine tolle Geschichte. Er, Mervyn King, Michael van Gerven und Vincent van der Voort. Und alle Augen waren ja so ein bisschen auf Jelle Klaassen. Und Van Gerven war ja immer so im Schlepptau von Jelle Klaassen.
Ja.
Und dann kam
Jelle Schnelle.
Jelle ja. Schnelle, ja, genau. Die Cobra, der Matador, wie auch immer.
Der Matador war auch. Und dann erst kam die Cobra, genau. Aber ich glaube, damals hieß
er
Jelle Schnelle.
Jelle Schnelle, er war auch echt schnell. Mit so einem Piercing da unter der Lippe und so weiter. War schon, aber es war eine witzige Geschichte, weil irgendwie, ja, Van Gerven war so im Schlepptau immer und war auch immer so das fünfte Rad am Wagen, so ein bisschen bei diesen Interviews mit Klaassen. Und wie sich die Zeiten ändern, Elmar.
Du, ich habe übrigens von Jelle Klaassen habe ich zwei Set Darts bei mir noch hier im Regal stehen.
Ah, die sind schön.
Die sind schön. Ja, die sind wirklich schön, ja. Es sind von 180 und die werde ich auch, glaube ich, während der WM mal irgendwann raushauen, wenn ich Bock habe auf ein Gewinnspiel. Oder wenn ihr vielleicht ja auch Bock habt auf ein Gewinnspiel, um so ein Set Darts nochmal mitzunehmen.
Du nutzt deine Reichweite, um den Menschen was Gutes zu tun.
Das ist wirklich gut. So. Ja. Das mache ich inzwischen tatsächlich, wenn ich live gehe. Ich hau immer irgendwie Flights oder Schäfte. Ich will einfach was verschenken. Einfach
apropos Reichweite. Mal angenommen, du wärst ein gefeierter Darts-Weltmeister aus Wales mit 250.000 Instagram-Followern. Und deine Storys sehen ja einige Menschen.
Du meinst Leighton Greene?
Du könntest zum Beispiel Werbung machen für irgendeinen Kooperationspartner. Du könntest auf deinen Fanshop irgendwie hinweisen. Du könntest, keine Ahnung, deinen Fans danken für die Unterstützung, wie auch immer. Und was macht Gervin Price sonntagabends? Sucht einen FI-Schalter, der ihm wohl kaputt gegangen ist zu Hause. Der alte Elektromeister. Ein FI-Schalter. Also so, das ist so ein, für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist dieser...
Ich zum Beispiel.
Ja, wenn du deinen Sicherungskasten daheim aufmachst, das sind doch diese schwarzen Knöpfe, die du nach oben und unten bewegen kannst. Ja. Das ist ein FI-Schutzschalter. Und der ist dem wohl Sonntagabends wahrscheinlich kaputt gegangen oder wie auch immer.
Um die Ohren geflogen.
Ja. Und er haut einfach raus, wer so einen hat, soll sich bitte bei ihm melden, er könnte es auch abholen. Einfach so. Geile Story. Ich hätte ja als Gervin Price-Fan direkt gesagt, auch wenn ich das Ding nicht hätte, ich hätte es wahrscheinlich ausgebaut zu Hause. Ich habe eins, Gervin.
Kannst vorbeikommen. Vielleicht trinken wir noch ein Bierchen zusammen.
Ja, irre Geschichte. Ja. Nee, aber das nur nebenbei. Aber WDF-Fan, hast du nur eine kurze Geschichte. Liam Mendel, Lawrence, hat ja sein erstes Spiel gewonnen, ist dann ausgeschieden in der zweiten Runde. Altes englisches Problem, der Koffer kam nicht an. Mit den Darts. Und er nimmt sich von Alex Spellman, dem Amerikaner, glaube ich, ein Set Darts mit diesen ganz komischen, dünnen Flights und gewinnt sein Match auch noch. Also, Irre.
Das ist wirklich irre. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verfolge diese WDF-Weltmeisterschaft nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Hab da auch wirklich gerade überhaupt keine Zeit für, weil echt eine Menge los ist. Ich meine, du erlebst das ja auch mit viele Interviews geben. Wir haben gestern auch noch für The Zone einen coolen Drehtag gehabt. Geht's ja unheimlich oft wirklich um Rückblicke, um gute Momente. Gerade wenn es dann die 20. Weltmeisterschaft von einem ist, die man da kommentieren darf und kommentieren kann. Vielleicht einmal dazu ganz kurz eine Info, weil es etwas ist, was ich mir schon seit ein, zwei Jahren wünsche bei The Zone. Dass, wenn man die Sportart Darts liebt, nicht verpflichtet ist, so ein riesen teures Paket zu kaufen, damit man eigentlich nur Darts gucken will, obwohl ich am Fußball kein Interesse habe. Das ist jetzt zustande gekommen. Es gibt das sogenannte The Zone World Paket. Ich hoffe, dass ich hab's richtig im Kopf. Kostet jetzt im Monat 9,99 €. Sind noch ein paar andere Sportarten mit dabei. Frauen, Fußball jetzt und andere. Und kostet, wenn du es im Jahresabo dir holst, 6,99 € im Monat. Und ich finde, das sind echt gute Preise. Und dann hast du das komplette Darts-Jahr auf The Zone. Und The Zone, wissen wir ja, ist ja der exklusive Rechteinhalter und hat alle Turniere, die es im TV gibt, in dem Rechtepaket mit drin. Also das Zone World Paket.
Ja, würde ich mir ja glatt holen, wenn ich die WM nicht woanders verfolgen würde.
Guckst du Sky Sports England oder was?
Ja, mit VPN oder was weiß ich.
Sag mal, wie groß ist die Vorfreude bei dir? Wie geht's? Wir nehmen den Podcast wieder relativ früh auf. Das können wir auch mal kurz sagen, weil du auch eben gesagt hast, Jelle Klaassen jetzt im Viertelfinale glaube ich. Ne? Ja. Wir nehmen den früh auf. Aber das macht ja nichts, weil wir keine Turniere am Wochenende jetzt haben. Von daher gibt's auch nichts Aktuelles. Ne? Und wir sind ja beide in einer ganz ähnlichen Phase. Wir bereiten uns einfach vor. Wir geben viele Interviews an Zeitungen und schwelgen immer in Erinnerungen, in einem guten Moment. Wenn ich die Bilder sehe, auch wie ich eben Kirk Shepard sagte, das ist einfach, diese Kirk Shepard-Geschichte ist so geil. Da geht die PDC in den Ellipelli und wer steht im Finale? Der Kirk Shepard. Als Qualifikant, der seinen Beruf auch an den Nagel hängt, der glaubt, dass das der große Durchbruch ist, der von Runde zu Runde weiterkommt und du dich immer gefragt hast, warum hat er eigentlich schon wieder gewonnen? Der hatte doch Matchstarts gegen sich. Der hat ja immer Matchstarts gegen sich. Und selbst der Madel schlägt den nicht. Das ist so geil. Und Part lacht sich kaputt, weil das der abgezockteste von allen ist und haut den einfach weg im Finale. Dritter WM-Sieg. Also das macht einfach immer Spaß, finde ich, so in diese alten Momente reinzuschauen. Und man springt auch so schnell rein. Man ist auch sofort da und hat diese Emotionen so, finde ich, parat. Ne? Geht dir das auch so?
Mir geht's auch so, was mich aber immer wieder erstaunt von der Optik her, wie sich das so schnell geändert hat. Wir haben ja jetzt dieses HD, High Quality, 4K, wie auch immer. Die Spotter sind immer on top, also du siehst alles. Und gerade zu 2008, 2009, das war ja noch lang nicht diese Qualität der Übertragung, die es heute ist. Ja. Und das fasziniert mich immer wieder. Und ja, auch die ganz alten Weltmeisterschaften, klar. Da brauchen wir uns auch gar nicht drüber reden. Das war ja nochmal eine ganz andere Qualität. Allein schon vom Format. Da gab es ja noch nicht mal 16:9 oder so. Also nicht oft, sagen wir so. Aber mir geht es so wie dir. Ich bin sofort da und weiß auch irgendwie oft, das habe ich so erlebt, das habe ich da angeguckt. Ja. Das war total cool in dem Moment. Ja. Und was ich auch so gedacht habe, welche Spiele ich genossen habe, welche ich verflucht habe irgendwie auch. Und doch, ja, stimmt. Ja.
Das macht Bock. Und weil du auch gerade sagst, so dass die Qualität sich verändert hat, ich war natürlich auch ein paar Mal im Übertragungswagen von Sky Sports England, die ja verantwortlich sind für die Produktion dieses World Feeds, das dann alle abgreifen. Und das ist schon auch ein geiles, eingespieltes Team. Es gibt ja irgendwie über 20, ich glaube 26 Kameras, die da im Ellipelli im Einsatz sind. Und das bei der Geschwindigkeit, die man dann hat durch das Dart, durch das schnelle Werfen, dieser Regisseur, das ist wie so ein Dirigent, der da die Knöpfe drückt oder drücken lässt. Das ist schon geil, ne? Weil es ein so eingespieltes Team ist. Das ist immer etwas, was ja alle unterschätzen. Wer sich mit Darts nicht auskennt, denkt ja, das wäre am allereinfachsten zu produzieren. Dabei ist es ja unfassbar schwierig, weil du halt immer diese kleinen Felder groß darstellen möchte. Sie sollen ja gut zu erkennen sein. Also eine Bundesliga wird irgendwie mit 16 Kameras übertragen.
Die wollte ich gerade fragen, ja.
Und im Endeffekt bist du bei 26. Ne? Und die musst du erstmal alle auch einsetzen. Und auch das hat sich ja verändert, ne? dass nicht mehr an jeder Kamera eine Person sitzt. Das ist ja alles ferngesteuert und einprogrammiert. Und wenn dann die Kamera irgendwann aufs Bullseye fährt, ist das eine einprogrammierte Kameraeinstellung, dass wenn es 50 Punkte Rest sind und der will checken, dann fährt die Kamera schön nah aufs Bullseye ran. Das ist schon cool, was sich da getan hat und was da möglich ist, aber auch mit viel weniger Manpower. Also ne, viel, viel weniger Menschen, die da beteiligt sind, weil du die Kameraleute teilweise gar nicht mehr brauchst.
Merkst du ja schon im normalen Leben. Es gibt Plattformen wie Twitch oder YouTube, wie auch immer, Twitch vor allem, da streamen ja Leute für 50.000, 60.000 Zuschauer jeden Abend und machen das im Alleingang. Sie drücken da ein paar Knöpfchen, alles auch, so wie du sagst, voreingestellt. Und das ist Unterhaltung. Die unterhalten dann die Leute 2-3 Stunden, das macht einer alleine. Und da wären früher Studios nötig gewesen, teure Programme, teures Equipment, wie auch immer. Die Zeiten haben sich schon in vielen Dingen zum Guten gewendet, muss man schon sagen.
Ja. Du vielleicht noch, wir wissen ja, ne, du machst die WM bei Sport 1, ich mache das Ganze bei DAZN, vielleicht mal, weil das viele fragen, wer ist Experte in diesem Jahr bei DAZN? Ich weiß, dass Roby John Rodriguez da ist, was natürlich besonders spannend ist, weil Rusty sich ja auch qualifiziert hat. Immer geil, wenn der Bruder dann den kleinen Bruder kommentiert, das ist super. Max Hopp ist bei uns dabei, Flo Hempel wird mit kommentieren, der spielt ja auch die WM. René ist natürlich am Start, René Adams. Und dann gibt es noch ein, zwei Überraschungen, glaube ich. Ich glaube, die sind noch nicht ganz safe, darum würde ich den Namen gar nicht nennen. Aber auch da ist wieder so ein größeres Paket. Sport 1 hat ja eine andere Philosophie. Sie haben am Ende einen Experten und das ist der Rob Star.
was heißt einen Experten? Ich meine, für mich ist es angenehm, weil ich dann einfach alles so im das ist dann für mich eine Geschichte. Und ich lebe mich dann gut ein, so quasi, auch wenn es anstrengend ist, aber wenn ich die ganzen Namen höre, die du sagst, schon geil. Roby kommentiert ja, Rusty. Und das ist auch so ein Typ, der sagt dann auch, da, was macht der Bursche da? Das darf man nicht so machen. Weißt du, ich meine, das darfst du ja normalerweise nie sagen, sowas als Experte oder Kommentator, musst du ja versuchen, neutral zu bleiben. Und der Roby und Rusty können ja nicht anders. Die sind so, wie sie sind. Du kriegst das, was du einfach vor dir siehst. Und die sind einfach authentisch für mich. Und das gefällt mir total an den zwei Burschen. Ja.
Aber ich weiß schon, was du meinst. Also mir geht's ja ähnlich. Ich werde bis auf zwei Nachmittagssessions werde ich alle Sessions kommentieren und von daher hast du auch alles gesehen und erinnerst dich auch an alles, hoffentlich. Auch wenn es natürlich viele Pfeile sind, die da durch den Ellipelli fliegen. Aber ich genieße es auf der anderen Seite auch tatsächlich dann wechselnde Experten zu haben, weil ja auch jeder andere Eindrücke hat und jeder andere Schwerpunkte setzt und ihm was anderes auffällt vielleicht, ne? Aber trotzdem, ey.
Ja.
Es hat beides sein Für und Wider, logischerweise.
Aber wir sind uns einig, also ich freue mich wirklich, es ist jetzt nicht mehr so das ganz große Kribbeln, wie es vielleicht noch vor 4, 5 Jahren war, aber ich freue mich. Es ist eine besondere Zeit. Ich habe auch heute nochmal so ein kleines YouTube-Video gedreht für den Adventskalender und habe da ein paar ernste Worte auch an alle gerichtet, die das Ganze verfolgen und vor allem dann auch so ein bisschen das Gefühl kriegen, dann vor, nach, während der Matches ihre Meinung mit der Welt kundzutun über Social Media.
Ich weiß nicht, ob ich Kritik lesen oder was?
Was heißt keine Kritik? Nein, um mich geht's gar nicht. Es geht in dem Fall um die Spieler einfach.
Ah, okay.
Ja. Weil ich habe immer Angst, Dart boomt ja nach wie vor. Ich merke das ja auch selber, du weißt ja selber, die Interviewanfragen, die wollen ja irgendwie, jeder will was darüber berichten im Voraus. Und ich habe dann manchmal die Angst, dass Menschen, die vielleicht noch nicht so lange in der Szene sind und sich das angucken und so weiter und die sonst auch immer sehr kritisch sind in ihren Kommentaren, sich dann auch beim Darts berufen fühlen, irgendwelche Menschen da niederzumachen. Und wir beide und viele da draußen wissen auch, das sind ja keine Top-Sportler in dem Sinn. Das sind normale Menschen, das sind Fliesenleger, Elektriker, Postboten, ehemalige Mechaniker, wie auch immer. Die sind nicht so abgehärtet, wie man sich das vielleicht vorstellt in der Sportswelt. Und deswegen habe ich gedacht, ich richte mal ein paar Worte an alle Fans und vor allem an die neuen Fans da draußen. Ob ich es veröffentliche, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ah, okay.
Deswegen. Ja, nein, aber mir war einfach danach, weil es ist jedes Jahr das gleiche Theater. Vor allem die deutschen Starter, finde ich. Es geht einfach darum, ich sehe es ja auch aus Spielersicht, keiner verliert gerne. Keiner. Und das weißt du, es ist, glaube ich, in jedem Sport, in jedem Beruf, egal was es ist, Beziehung, was auch immer, Parkplatzsuche, keiner verliert gerne. Das ist so, keiner macht das absichtlich. Und wenn dann auch noch einer kommt und dir noch mit dem Knüppel eins drüber haut, dann hilft das niemandem weiter. Deswegen finde ich, da muss man ein bisschen fair bleiben.
Ja, und das ist vielleicht auch dann so ein Unterschied zu professionelleren Sportarten, wobei ich ja finde, dass Darts wirklich auch immer professioneller wird, aber so ein bisschen Puffer ist da nach oben noch. Da werden gerade auch die jungen Spieler mental und mit Sportpsychologen betreut, um sich diesen Druck auch zu nehmen. Das ist auch dann ja so eine Gefahr, dass du immer mehr Erwartungsdruck spürst und wir wissen, wie schwierig das im Darts zu handeln ist, wenn du das wirklich empfindest und auf der Bühne stehst und der Arm da irgendwie immer noch ein bisschen schwerer wird.
Ja, aber weil wir über Elektriker geredet haben, mir fällt gerade ein.
Sag du.
Ich muss ganz kurz loswerden. Ich habe ja ganz viele WM-Favoriten nennen müssen, die so in meinen Augen, wer sind deine WM-Favoriten und so weiter und so fort. Rob Cross habe ich ständig vergessen. Irgendwie gehört er auch in diese erweiterte Reihe der WM-Favoriten.
Aber in die erweiterte Reihe. Er steht bei mir nicht in der Reihe.
In der ersten Reihe steht bei mir nur zwei. Im Moment, das sind MVG und Luke Humphreys, aber danach wird das Feld schon breit und ich finde, da gehört er dann schon rein in diese zweite, dritte Reihe. Aber der Name kommt mir irgendwie nicht in den Kopf. Ich weiß nicht, warum das so ist bei vielen Spielern, die mir irgendwie, die haben nicht den Eindruck bei mir wie andere.
Wollte ich gerade sagen, er wird offenbar auch nicht den bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben, dass er das Ding gewinnen kann. Ne?
Hast also du den genannt
auch,
irgendwo?
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass er es machen wird.
Deswegen,
aber ich sehe es sogar gar nicht nur so, dass ich nur Luke Humphreys und Michael van Gerwen irgendwie in einer Reihe habe. Mein Eindruck ist, weißt du, dass auch der Price, jetzt werden sie nicht aufeinander laufen, aber auch den MVG immer rausnehmen kann.
Ja, ja, jedes das sowieso.
In jedem Duell, wenn die aufeinandertreffen, die Wrights, die Price, die können sich immer schlagen gegenseitig. Da weißt du nicht, wer es machen wird. Das ist alles ein ganz offenes Match. Ja.
Ja.
Und ich habe ja die These auch, dass Luke Humphries die WM nicht gewinnen wird. Das ist einfach mein Gespür. Das ist meine Erfahrung, verstehst du?
Habe ich ihm schon geschrieben per Instagram. Habe ich ihm schon geschrieben. Er weiß
Bescheid. Aber weil du sagst, ich habe so eine Vorfreude und mir geht das natürlich genauso. Und ich habe das in den letzten Jahren so oft erlebt. Und dann ist Freitagabend, dann ist der 15. Dezember und dann geht's los. Und dann bist du im Alley Pally und die Fans. Und du spürst sofort, es ist anders. Es ist was Besonderes. Das toppt eigentlich die Erwartung, die man hat auf eine WM. Also man freut sich ja dann auch auf die deutschen Spieler. Du hast jetzt so ein paar Highlights an erster Runde und guckst so, wie das laufen wird. Aber es geht am Freitag los und dieser Abend wird viel besser sein, als du jetzt gerade vermutest. Das ist so geil, weil das ist Halli-Pally, verstehst du? Ja, das hat andere Vibrations irgendwie, das ist geiler.
Ja. Ich finde auch, die Zuschauer am ersten Abend, die fühlen sich ja berufen, extrem Gas zu geben.
Ja, absolut.
Und du warst
die
ja schon im Halli-Pally.
Die setzen den Standard, ja, die setzen die Messlatte.
Du weißt, wie laut es dort ist. Ich weiß nicht warum, es ist extrem laut. Es ist wirklich absolut. Sehr, sehr laut. Ob die das, ich glaube, die so langsam habe ich das Gefühl, die verstärken das irgendwie per Mikrofon oder irgendwie, das ist nicht normal, was da abgeht. Ich habe auch schon wieder jemanden getroffen, eine Tankstelle, der mich da auch darauf angeredet hat. Die waren letztes Jahr schon im Alley Pally, gehen auch dieses Jahr wieder. Die sind total heiß drauf. Und das sind Musiker. Also die haben mit Darts überhaupt nichts zu tun.
Das ja, und ich glaube auch wirklich, es ist Jahresende und es ist für alle, klingt das Jahr auch aus und sie feiern nochmal gelassen und dieses auch, dass die teilweise ja in 20, 30 Leuten gleiches Kostüm, das hast du auch bei keinem anderen Turnier.
Nein.
So gibt's das wirklich nur im Alley Pally. Das ist schon sensationell. Da freue ich mich auch drauf. Ganz kurz noch, was sie alle auch anhaben werden, sind Socken.
Definitiv.
Wir haben, der Verkauf ist ja gestartet, unserer Game-On-Socken. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das hat mir sehr gut gefallen, dass viele unsere Stories gerepostet haben und teilweise mit geilen Reimen, ich wollte eigentlich noch rausholen, also sensationelle Werbeslogans, die wir uns eigentlich hätten abschreiben müssen, damit wir sie raushauen. Und einer schrieb auch nochmal, erinnert euch an Van Gerven. Van Gerven und die Socken. Wenn einer sagt, Socken spielen keine Rolle in Darts, guck dir den Van Gerven an. Wenn der die Game-On-Socken hochziehen soll, er wird es nicht machen wahrscheinlich, ohne dass er richtig Kohle dafür kriegt. Aber eigentlich müssen wir ihm ein paar schicken. Ein paar Socken, die er sich mal schön hochzieht, mit dem Game-On-Logo drauf.
Sollte er am 1. Januar noch in London verweilen, werde ich ihm welche überreichen. Wenn sie mich bis zu ihm durchlassen. Aber ich werde es versuchen und mich da durchkämpfen.
Das ist geil. Und so gute Socken hat er noch nie in seinem ganzen Fuck-Leben getragen.
Stell dir vor, er zieht die an und wird Weltmeister.
Hey, dann flippe ich echt aus.
Dann sind wir ausverkauft.
Das sind wir ja sowieso schon bald. Ich meine, wir haben ja gesagt, es ist nur eine limitierte Auflage. Wir können mal sagen, irgendwie es ist ein Fünftel ist in den ersten zwei Tagen weg.
Ja, das ist gut.
Das finde ich auch gut.
Das freut mich. Also unter den Weihnachtsbäumen dieses Jahr wird es Socken regnen.
Es wird Socken regnen. Und beschwert euch nicht. Kommt nicht irgendwie an und sagt, ich kann diese nicht mehr ausziehen. Es ist einfach zu schön. Beschwert euch nicht.
Sie sind auch gut.
Nein, aber das jetzt ganz ehrlich, was ich total cool finde, wir haben ja auch überlegt, Socken, können wir das machen? Und wir haben gesagt, ja, wir machen das, weil Socken, das ist so geil. Und viele von euch feiern das einfach ab und steigen mit ein und sagen, das ist so menschlich, Socken. Wir brauchen Dartsocken.
So sieht's aus.
Ja, so sieht's nämlich aus.
Ich habe auch herausgefunden, dass wohl auch Manny Bilder immer wieder sich die Socken hochzieht. Das ist jetzt plötzlich rausgekommen. Auch solche Geschichten sind auch nur ans Tageslicht gekommen.
Weil durch die Game-On-Socken.
Durch die Game-On-Socken, deswegen, ja.
So. Ich ziehe mir die Socken ständig hoch.
Ja.
Wichtige Momente, kurz bevor ich den Kommentar, bevor die rote Lampe angeht, ganz kurz die Socken hochziehen.
Ganz kurz die Socken hochziehen. Und wir wollen jetzt hier auch nicht abdriften und sagen, in welchen Situationen ab sofort auch Socken getragen werden dürfen. Aber einfach mal.
Drifte ruhig ein bisschen ab.
Nee, nee. Ich will jetzt abdriften. Und zwar, Große Freude. Ich habe heute nämlich gelesen, die Bahrain Darts Masters finden noch 2024 statt. Wahnsinn, oder?
Das, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Jetzt kriege ich gerade richtige Entenpelle.
Also für alle Darts-Fans in Bahrain natürlich eine Riesennummer. Nee, es freut mich natürlich für die Spieler da unten aus der Gegend. Das ist super, dass sie mal eine Möglichkeit haben.
Dich freut es für die Spieler aus Bahrain, jetzt ganz ehrlich,
ja,
oder was?
Gut, da sind ja nur zwei oder drei gewesen.
Ja, also, Bahrain. Du hast gerade gesagt, es würde dich für diese drei freuen.
Ja, das ist eine tolle Gelegenheit. Wir hatten ja letztes Jahr schon so ein paar Koryphäen dabei. Nee, aber ich glaube, das war ein mehrjähriger Vertrag. Schätze ich mal, dass die PDC, die sich da gebunden hat, statt Gibraltar eben, machen wir eben Bahrain oder wie auch immer.
Ich hatte ganz kurz gerade den Eindruck, dass du eine schwere Zunge hast. Der Robby trinkt nämlich in aller Ruhe schön genüsslich ein Bierchen dabei. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich gehe jetzt mal hier von meinem Schreibtisch weg und gehe auch in Richtung Kühlschrank. Kannst du mich noch hören? Das ist mir ganz egal. Ich rede einfach jetzt immer weiter und hole mir nämlich auch ein kleines Bierchen. Was soll das denn?
Mach das. Ja, das ist mein zweites, wenn ich ehrlich bin.
Ach, ernsthaft?
Das habe ich mir heute auch verdient.
Warum, ist schon was hast du denn gemacht heute?
Ich habe den vierten Tag am Stück gearbeitet. Also es ist Donnerstag und einer wartet noch morgen auf mich. Also es ist schon...
Ich warte kurz. Hab das ganz, ganz leise Zischen gehört.
Erinnerst du dich noch an Silence Rap, der diesen Darts Rap gemacht hat, den wir hier vorgespielt haben? Der hat einen neuen Song, habe ich auch gesehen. Der heißt Kervin Price.
Aber zum Wohl, Elmar.
Elmar hat jetzt gerade ein Bierchen in der Hand. So.
Ich habe jetzt hier ein schönes Tegernseher in der Hand. Ja, ich finde ja auch diese 0,3er Flaschen geil. Und du hast einen alten Paulaner.
Ja, weil irgend so ein Arschloch ständig das Augustiner wegkauft im Rewe bei uns. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, ist keins mehr da, weil das ist meine Lieblingsmarke. Und dann sagt der Typ an der Kasse, ja, da kommt immer einer und kauft immer 4, 5, manchmal 9 Kästen. Und dann frage ich mich, was das soll. Dann müssen die doch mehr bestellen.
Machst du denn Augustiner diesen Edelstoff oder machst du einfach dieses ist ganz doch Augustiner,
normal.
Oder?
Nein, das ist ganz normal, diese Baustellenflasche da, in diesen alten Kisten, diesen hellblauen. Ja, okay. Das schmeckt mir einfach, ist schön süffig.
Ja.
Deswegen, nee. Aber wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, bei Silence Rap. Gervin Price, musst du dir mal anhören, den Song. Willst du mal ein paar Zeilen, also Zitate lesen? Hören?
Ja, bitte.
Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf.
Damit,
also er hat den Whitewash-Swag, das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Und deiner Frau ist mein Schaft zu lang, doch der Pfeil ist drin. Okay, das ist jetzt schon...
Boah, das ist das schlecht.
Aber auf irgendeine klitzekleine Art und Weise finde ich es doch ganz, weil das passt irgendwie zu diesem Rap-Image. Es gibt auch ein paar richtig gute Lines dabei. Also der Song nimmt schon mit. Also Darts-Fans auf jeden Fall mal rein. Und Silence Rap, Gervin Price. Findet man, glaube ich, auf YouTube auch ein Video dazu mit ein paar Darts-Ausschnitten.
Ja.
Ist ganz witzig.
Du, ich habe übrigens eine lange Nachricht auf unsere letzte Folge bekommen. Da beschwert sich ein alter Dennis Priestley-Fan, dass ich behauptet hätte, dass dieser Mann heutzutage keine Rolle mehr spielen würde, weil das Darts sich so verändert habe.
Ja.
Und er sagt, Dennis Priestley ist einer der besten, die es jemals gab. Das stimmt bestimmt auch.
Ja.
Und trotzdem, glaube ich, hat sich dieser Sport weiterentwickelt. Aber ich finde das ja, ich finde es ja geil, weißt du, dass ihr auch zu Hause, die ja den Sport teilweise auch unheimlich lange schon verfolgt, da hat natürlich auch so irgendwie jeder so seinen Liebling und den verteidigt er dann. Das ist ja immer so schwierig zu sagen, wer ist jetzt besser gewesen, ne? Würde der junge Phil Taylor den jungen Van Gerven schlagen? Wir wissen es ja alles nicht. Das ist ja immer nur eine hypothetische Sache, wo du irgendwo eine Theorie aufstellst.
Ja, das ist ja Vergleiche wie, würde Mike Tyson in Bestform Muhammad Ali in Bestform schlagen.
Genau.
Also,
ja, genau.
Das sind einfach zwei verschiedene Zeiten, Äras oder Ehren. Eras oder Ehren? Was ist das? Die Mehrzahl von Ära?
Eras, würde ich sagen. Eras, oder?
Also, okay.
In allen Ehren, das müssten Eras sein, oder? Ich werde ganz unsicher. Komm, erzähl mal weiter, ich google das mal ganz kurz.
Nein, aber das kannst du einfach nicht damit vergleichen. Für mich ist auch zum Beispiel Bernd Reuth einer der ganz großen deutschen Dartspieler gewesen und wie auch immer, aber er wird ja heute auch keine Rolle mehr spielen, auch wenn er in seiner Zeit natürlich in Deutschland zumindest ganz teilweise ganz oben an der Spitze mitgespielt hat. Und deswegen, ja, ich glaube, ich finde es aber schön, dass Dennis Priestley auch so Hardcore-Fans in Deutschland hat.
Ja, absolut.
Ja.
Und es sind deswegen die Ehren, du hast vollkommen recht.
Die Ehren, gut, ja.
Ich glaube, die Eras ist das über das aus dem Englischen, ne, in den Plural gesetzt, aber es sind in Deutschen die Ehren. Also mit Ä, ne? Ist ja nicht mit EH, ja.
Ja, ja, deswegen.
Ja.
Ach, Elmar. Nein. Wir haben heute nichts vorbereitet. Wir können das ruhig mal zugeben.
Wir haben echt wenig vorbereitet. Aber wir haben gesagt, wir wollen mal unsere drei Top-Momente uns so ein bisschen rausgreifen.
Ja. Oh ja.
Die
oh.
drei Top-Momente der World Darts Championship.
Ja. Und ich sag dir gleich, es ist dabei. Es ist dabei. Du kannst es verbieten, zensieren, wie auch immer. Es ist dabei.
Wir dürfen nicht dieses Finale von 2007 nennen, aber wir müssen es nennen. Das ist einfach so. Da kommst du nicht dran vorbei.
Ich komme nicht dran vorbei. Sorry, aber das ist ein ganz, ganz prägender Moment in meinem Leben. Muss ich schon.
Weißt du, was witzig ist? Wenn man so sich herauspickt, was sind die großen Momente? Ich tendiere stark dahin, weit in die Vergangenheit zu gehen. Mhm. Ich vergesse fast das beste Leck aller Zeiten aus dem Finale des letzten Jahres. So, also ich hab eher die historischen Momente im Kopf, die mich bewegen, ne? Auch wenn das so geil war. Geht dir das genauso oder ist das einfach, weil ich ein alter Sack bin?
Ja, 2007 ist ja schon ein historischer Moment.
Ja, das meine ich. Aber ich vergesse fast das Finale aus dem letzten Jahr, weißt du so?
Das beste Leck aller Zeiten. Also da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu.
Nein. Ja.
Aber ich glaube, dass wir auch so inzwischen dran gewöhnt sind und so irgendwie damit rechnen, wir werden wieder so ein Leck erleben, eventuell. Das ist vielleicht was, aber ich glaube nicht. Also so ein Leck werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also in der Konstellation mit 9 Darter verpasst mit dem letzten und dann folgten 9 Darter. Das ist irre. Das wird wahrscheinlich, ich hoffe, nicht mehr passieren, weil das hat mich gekillt.
Wir haben jetzt mit The Zone, habe ich mit Tom Kirsten zusammen gemacht. Der hat die Sendung so ein bisschen moderiert und wir haben darüber gesprochen. Dann ging es über meine 20 Jahre Weltmeisterschaft oder jetzt die 20. WM. Und er sagte so am Ende auf die nächsten 20. Und fragt auch so, was wird es was geben, was wir noch nicht gesehen haben? Also, ne, so werden wir noch etwas erleben, was wir bislang nicht kennen? Und ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird.
Ja.
Ich bin mir, also A ist ja das, was in Deutschland passiert, längst nicht zu Ende erzählt. Da werden wir irgendwann auch einen Weltmeister haben. Da sind wir ja beide von überzeugt. Aber ich glaube auch, dass der Standard noch nicht am Limit ist. Wir werden diese Matches haben mit 3 9-Datern und sowas. Das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen.
Ja, ich warte ja immer noch auf den perfekten 9-Darter. Diese 3x167.
Ja.
Wahrscheinlich werden wir es nicht mehr miterleben, aber irgendwann wird der Standard so hoch werden wahrscheinlich, dass jemand auf die Idee kommt. So ein verrückter Simon Whitlock in 2050.
Ja, Wie mag der wohl aussehen? Ja,
ja, aber so von der Einstellung her. Weil Simon ist ja auch so diese Szene bei diesem European-Turnier, wo er 150 über 3x Bullseye checkt. Van Gerven hat das schon ein paar Mal probiert, das hat man auch gesehen. Und er probiert ja auch immer was Besonderes draus zu machen, wenn er weiß, dass er das Match gewinnt. Aber es werden definitiv noch viele Dinge passieren, die wir so nicht vorausgesehen haben.
Aber das haben wir ja, glaube ich, bei Whitlock schon öfter gesagt. Und das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Der hat das im Kopf, ich spiele 3x Bullseye und mach das einfach.
Ja.
Also viele haben es vielleicht im Kopf und sagen dann, ach, kannst du nicht machen. Mach's nicht, spiel es klassisch. Ne, so. Der spielt's einfach. Der folgt so seiner Intuition. Das finde ich super cool, dass er das durchzieht. Und so endet der ja auch auf Doppel 13, Doppel 19, dem ist ja alles wurscht, auf welchem Doppel der endet, wenn das irgendwie so seiner ersten Idee entspricht, die er hatte.
Genau. Ja, das ist einfach ein verrückter Typ. Komm, lass uns anfangen. Ich fange jetzt an und hau ihn gleich raus und sag, einer meiner drei. Ich habe wahrscheinlich 30 Momente, aber ich habe jetzt 3 rausgesucht, wo ich denke, das hat mich besonders bewegt. 2007er WM-Finale, ganz klar, weil auch alles andere, was bei dieser WM passiert ist, überhaupt nicht interessiert. Kein Match irgendwie wird erwähnt. Sonst, jeder hat auf dieses WM-Finale gewartet. Jeder hat es gehofft, dass es passiert. Barney gegen Taylor und es ist passiert und es war. Du hättest das als Drehbuch nicht besser schreiben können, wie dieses Match verlaufen ist. Ja. Und deswegen ist es definitiv in meinen Top 3.
Ja, absolut. Auch dass sie beide das Halbfinale mit 6-0 gewinnen. Ich meine, wann hast du das denn mal? Und dann, das muss ich echt nochmal sagen, weil das finde ich so ein Wahnsinnsgedanken. Der beste, der erfolgreichste Spieler aller Zeiten, Phil Taylor, verliert das beste Match aller Zeiten.
Ja.
Das ist so verrückt. Also eigentlich, wenn das einer schreiben würde, würdest du ja sagen, das gewinnt er auch, weil das muss ja irgendwie so sein, ne? Aber er verliert das. Er verliert dieses Match gegen Barney.
Und danach
und wird Dart verliert, obwohl noch er führt, größer. Obwohl alles darauf hindeutet, ne?
Ja. Ich meine, er kommt im orangenen Trikot auf die Bühne und provoziert seinen Gegner. Und da sind so viele Dinge auch nebenbei passiert. Letztes Spiel in der Circus Tavern, auch das noch.
Das
ist historisch. Du kannst alles, was da drumherum passiert ist, gar nicht in Worte fassen. Da müsstest du eigentlich einen Film draus machen. Und das wird sicher hoffentlich irgendwann mal verfilmt.
Ja.
Und das alles. Und so wie du gesagt hast, er verliert das beste Spiel aller Zeiten. Aber ich glaube, weil er es verloren hat, ist mindestens 5% von dem Darts-Boom macht dieses Spiel aus. Weil er es verloren hat. Weil es diese Dramatik
war. Ja, klar. Ja, klar.
Er hat's wieder geschafft, Phil Taylor, Darts auf einen neuen Standard zu bringen. Und zwar mal abgesehen von den Averages und von den Turniersiegen, das war wieder ein Moment, den er kreiert hat. Muss man schon sagen, ja.
Ich habe Taylor in all den Interviews damals natürlich diese Frage auch gestellt. So, wie ist das? Du bist der Beste, aber du verlierst das beste Match aller Zeiten. Das kriegst du auch nicht zusammen, oder?
Ja.
Darüber hat er nicht gerne gesprochen.
Ja. Das wird ihm heute noch
Darüber hat er nicht gern gesprochen. Ja. Der ist also schnell ausgewichen. Ja, das wollte er nicht.
Das habe ich ja gesagt bei dem einen Podcast mit Dan Dawson. Als er auf Barneys Wechsel zur PDC angesprochen wird, sagt er tatsächlich, it was a breath of fresh air. Was für uns die Story des Jahres irgendwie war, ja, war klar. Für ihn eben, ein schöner Windzug mal hier.
Und so hat er aber auch den MVG immer klein geredet. Ja. Der hat alle klein geredet, die um ihn herum waren. Das ist schon geil.
Du bist dran, jetzt bin ich mal gespannt.
Ach, mir fällt es echt schwer. Mir fällt das wirklich schwer zu sagen, ich sage, auch ein ganz großer Moment ist der erste Sieg von Peter Wright, weil ich zu ihm einen ganz besonders engen Draht habe, wahrscheinlich den engsten Draht so von den internationalen Spielern habe und er das immer behauptet hat und ich habe es ihm selbst irgendwann nicht mehr geglaubt, weil ich dachte, das schaffst du nicht, du wirst auch nicht die Eins und du wirst das kriegst du nicht hin. Und dann fand ich das schon echt sehr bewegend und hat mich selber wahnsinnig berührt, dass er das geschafft hat im Finale gegen Michael van Gerwen 2020, dieser erste WM-Sieg von Peter Wright, ist für mich echt auch einer der absoluten Highlights.
Definitiv.
Sieger der Herzen. Hat ihn jeder gegönnt. Ich glaube, du hast keinen gefunden auf dem, außer der Daphne, der Ehefrau von Michael van Gerwen und seiner Mutter.
Ja, nee, man muss sich auch die Geschichte auch das ganze Jahr über davor ja ansehen. Das war kein gutes Jahr von Peter Wright. Also alles andere. Premier League war eine Katastrophe. Er hatte diese Wochen, wo er der hat ja Fünfer getroffen am laufenden Band. Ich habe diese Premier League teilweise begleitet als Experte in dem Jahr und war teilweise geschockt. Er spielt mit diesen Slim Flights, wechselt dann natürlich wieder hin und her und spielt die kuriosesten Barrels, die es überhaupt gibt und Fehlwürfe ohne Ende und spielt keine gute Saison. Ja. Null. Nichts hat darauf hingedeutet, dass Peter Wright Weltmeister wird. Nichts.
Vielleicht dieses 140er Checkout gegen Noel Malignum, als er so unter Druck gerät, dass er 140 checkt über die Doppel-10, auch irrer Weg. Vielleicht war das so der Moment, der ihn in dieses Turnier gezogen hat.
Das war ja ein 302er Checkout eigentlich.
Ja, ganz genau.
Er spielt ja erst bei 302 Rest die 162 und dann die 140 hinterher. Das war ein 302er High-Finish für mich. Ja. Diese sechs Darts gehören irgendwie zusammen. Ja, stimmt, ja. Aber du hast schon recht. Es hat mich auch sehr bewegt. Und so wie du gesagt hast, allein die Tatsache, dass du wahrscheinlich die Menschen auf dem Planeten an einer Hand abzählen kannst, die ihm das nicht gegönnt haben, macht sehr besonders, ja.
Ja. Peter Wright hat ja immer wieder gesagt, so was, bevor er diese WM gewonnen hatte, was war so dein größter Moment? Er hat ja auch nicht so viele Major-Titel eingeholt. Für ihn war ja immer der größte Moment, als er das WM-Finale 2014 verliert und der Eli Pelli singt seinen Namen.
Mhm.
Da war er, glaube ich, so für sich gefühlt der Sieger, so, weißt du? Da, ja. Weil da, ihm geht's ja auch immer darum, Menschen zu unterhalten und den Menschen was zurückzugeben. Das war für ihn einer der größten Momente seiner Karriere.
Ich glaube, das war auch der Moment. Bis zu diesem Moment hat Peter Wright sicher gesagt, ich will Weltmeister werden. Und als das passiert ist, hat er gesagt, recht. Ich werde Weltmeister.
Ja, vielleicht, du hast recht. Ja. Wenn du da im Alley Pally stehst und das Finale verloren hast und dann singt der Alley Pally deinen Namen. Ja.
Ja, weil Peter Wright ist kein Typ, der 3, 4, 5, 6 Wochen im Voraus plant. Der hat einen 5-Jahres-Plan, glaube ich. Und deswegen macht er sich auch keine Sorgen und sieht auch nie gestresst aus und nie nervös. Der hat so eine ganz weite Sicht auf die Dinge, glaube ich. Und er kann sich selber gut einschätzen. Deswegen glaube ich, Peter Wright.
Aber das ist ein super Gedanke von dir, weil wenn du da auf der Bühne stehst und diese Fans singen das, weißt du, dass deine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Da fehlt einfach dieser letzte Schritt noch.
Ja.
Vielleicht hat er das wirklich damals genauso gespürt. Hat das dann 2020 umgesetzt. Und wenn ich das immer sage, es ist so hart, ne? dann denke ich direkt, die Anderson-Siege fand ich auch geil, das Finale gegen Taylor. Es gibt so viele, aber ne, wir müssen ja uns irgendwie entscheiden.
Apropos so, Anderson. Moment für dich. Ja, apropos Anderson. Der ist nämlich, es ist kein Spiel, es ist ein Moment. WM-Finale 2015 gegen Phil Taylor. Und kannst du dich noch daran erinnern, als Gary diesen unfassbaren...
Letzte Pause, oder was?
Unfassbaren Bounce-Out hat.
Nee, den habe ich nicht drauf.
Es steht 4-4 in Sätzen. Gary fängt an, Triple 20, wirft den dritten Dart, der ist auch in der Triple 20, alle drei Darts fallen raus. Alle. Und in dem WM-Finale gegen Phil Taylor bei 4-4 mit Anwurf zum 5, also quasi in diesem Satz. Und Phil Taylor, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieser Frechdachs wirft eine 180 hinterher auf diesen Bounce-Out. Und ich habe, es ist ein besonderer Moment, weil ich die Gelegenheit hatte, mal Anderson zu fragen, was in dem Moment war. Und er dann gesagt hat, ja, das war der Moment, in dem ich dachte, ich habe das Finale gerade verloren. Bei 4-4. Nach diesem schrecklichen Bounce-Out. Taylor, so gemein wie er ist, wirft eine 180 hinterher gegen die Darts. Und ich fand diesen Moment so unfassbar, weil sowas passiert ja fast nie eigentlich. Also das hast du ja nicht oft. Und dann passiert es da und Anderson gibt auch noch zu. Er sagt, ja, in dem Moment dachte ich, jetzt verloren. Und gerät dann auch noch 0-2 in Rückstand in diesem Satz, holt ihn aber dann noch 3-2 und gewinnt das WM-Finale. Und für ihn, glaube ich, auch ein besonderer Titel, weil es gegen Phil Taylor war, sein Vorbild. Das ist sein...
Ja, klar.
Er wird ihn jetzt nicht anbeten oder so, aber... Der ist ein sehr, sehr wichtiger Dartspieler für ihn und für seine
Generation. Diese Generation hatte komplett, alle hatten Taylor als Vorbild.
Ja. Und wer sich das nochmal anschauen will, WM-Finale 2015, Stand 4-4, schaut euch mal an, was da passiert. Es ist nur ein Moment, es sind nur ein paar Sekunden, es ist nicht mal eine Minute, aber für mich bis heute ganz, ganz, ganz prägend. Das war Wahnsinn. Auch das WM-Halbfinale damals gegen Klaassen, dass er ja, glaube ich, 6-0 gewinnt, aber das Spiel 9er. War mit dem Neuner und es war aber kein 6-0 im Prinzip. Es war ein super, super WM-Halbfinale, aber Gary einfach, das war Gary, wie ihn, glaube ich, dann die letzten Fans dann auch noch lieben gelernt haben. Das war Wahnsinn. Und wie gesagt, dieser Moment bei mir in den Top 3, ich habe den einfach ausgesucht, weil ich so viele hatte und gedacht, komm, wir nehmen mal was anderes.
Okay. Und ich sag dir, Gary hat, wenn du auch jetzt von ihm so erzählst, ich habe so immer so sein verspitztes Grinsen dann auf der Bühne. Der kriegt da so, ne, so, der kriegt so eine geile Art zu spielen, weil er weiß, er ist jetzt on fire und in shape und er kann jetzt richtig große Momente schaffen. Ich habe das Gefühl, das könnte auch diesmal wieder passieren. Ich glaube, Gary Anderson könnte einer sein, der ein ganz ernstes Wörtchen mit um den Titel spricht. Als Nummer 21 der Welt.
Ja.
Mark my words, man.
Okay. Das sind schon steile Thesen. Luke Humphries sieht er nicht als Weltmeister. Gary Anderson traut er den Titel zu, wenn es läuft.
Naja, also, wir werden sehen.
Also, wie gesagt, ich finde es steil. Aber wir werden sehen, ja. Wie gesagt, ab 15. Dezember sprechen die Darts und dann.
Absolut.
Ja, ist sowieso.
Absolut.
Primetime. So, Wer ist dran?
Wir haben, pass auf, ich sage jetzt mal einfach zwei Momente. Ich knacke diese Top 3. Ich sage jetzt mal so zwei Momente, die irgendwie auch geil waren und die ich sensationell so rückblickend finde. Das ist zum einen Windgate. Windgate finde ich super, WM-Halbfinale 2012. Vor allem mit der Geschichte, dass das wahrscheinlich die Chance von James Wade war, Weltmeister zu werden. Also nicht nur, dass er mit 5-1 führt und ne, gegen Lewis eigentlich gewinnen muss, sondern im Finale wartet Andy Hamilton. Und Wade schlägt Andy Hamilton, wenn der da hinkommt. Dann ist er Weltmeister. Und der kriegt eine 5-1-Führung nicht in die Tasche. Der verliert 10 Legs nacheinander übrigens. Lewis gewinnt 10 Legs in Folge. Das ist schon geil. Und diese Diskussion, das ist ja so skurril gewesen, dass alle überlegt haben, wo kommt dieser Wind her? Also plötzlich hast du einen Windzug im Helipelli und keiner weiß, das ist so geil einfach.
Stimmt, ja.
Das ist total lustig, ne? So.
Und weil du sagst, er schlägt Andy Hamilton im Finale. Das ist so ein Spiel für Wade, da hat er nach dem Finale vergessen, wie der Gegner im Finale hieß. Dann sagt er ja, my opponent oder so, weil ihm der Name nicht mehr einfällt von dem anderen. Und das ist ja das Krasse. Und ich glaube, Wade weiß das bis heute. Und hätte Wade damals die WM gewonnen, wäre er auch heute, glaube ich, Member of the British Empire geworden.
Naja, natürlich.
Ja, natürlich. Das wäre ihm auch wichtig gewesen.
Das ist ja die Krönung, die fehlt.
Das ist die Krönung, ja.
Ne? Ich habe das jetzt irgendwie auch bei meinem WM-Countdown hier auf Insta so auch nochmal die Frage, wird er seine Karriere noch krönen? Schafft er das oder war das damals der Moment, den er hätte packen müssen? Ne?
War das für dich eine Szene, wo du sagst, ja, da war dieser Wind und Lewis beschwert sich zu Recht, weil er natürlich gute Voraussetzungen haben will? Oder war das so ein Moment, wo Lewis mal wieder so ein bisschen in die Trickkiste greift?
Trickkiste?
Weil das praktisch. Es ging ja schon von ihm aus. Wade hat ja immer nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja.
Absolut.
Keine Ahnung.
So, ich erinnere mich so gut, als wir bei der Road to Helipelli James Wade ja besucht haben, ne, bin ich irgendwie, sind wir mit zwei Autos, er wollte uns ja noch seine Oldtimer zeigen, sind wir mit zwei Autos dahin und dann bin ich mit James in seinem Porsche Cayenne, sind wir zusammen dahin gefahren eine halbe Stunde und dann kamen wir irgendwie auf dieses Halbfinale zu sprechen. Und das hatte er Wade, das hatte er Lewis auch nicht wirklich verziehen. Er hat auch gesagt, das war nicht korrekt von ihm. So, weißt du, wir hatten beide die gleichen Bedingungen, ich wollte einfach weiterspielen, aber er wollte es nicht. Ja. Das hat Lewis natürlich geschnallt und das, finde ich, kannst du ihm auch nicht irgendwie, dafür kannst du ihn auch nicht steinigen. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ich hätte auch die Situation erkannt und gewusst, ich kann jetzt nochmal irgendwie hier eine Pause reinbringen, ich kann das Match nochmal verändern. Das finde ich ist
hätte
auch
ich nicht gemacht.
Du hättest die Darts steckten schräg im Board. Du hättest immer weiter gespielt einfach?
Ich bin 1-5 hinten. Ich bin 1-5 hinten. Da brauche ich nicht mit dem Wind kommen.
Naja, aber
An alle Lewis-Fans da draußen. Ich weiß, es gibt eine Menge davon und ihr würdet alles tun, um euren Helden zu verteidigen. Aber bitte mal jetzt auch so 10 Jahre zusammenrechnen, in was für Situationen Adrian Lewis alles verwickelt war. Es waren einige. Kuriose, ja, komische, cringe, da war wirklich alles dabei, ja. Teilweise physisch, also alles. Deswegen.
Aber ich mag ja gerne so gegen Peter Manley schön von der Bühne runtergegangen. Ja, es gab ja nie einen Spieler, der einfach von der Bühne gegangen ist. Adrian Lewis ist einfach mal runter von der Bühne zwischendurch.
Wobei Peter Manley jetzt vor kurzem auch zugegeben hat, er hat schon richtig provoziert. Richtig.
Ja, natürlich.
Und das war damals gang und gäbe. Das Problem war, dass Peter Manley auch, glaube ich, gesagt hat, es war so der Übergang zwischen dieser neuen Generation Lewis und auch Taylor, die dann schon dazugehört haben, Profis und Managerverträge und dann war Peter Manley, der noch aus dieser alten Schule kam, wo man auch mal eine Münze hat fallen lassen beim Zurücklaufen oder sein Kleingeld nochmal sortiert hat in der Hosentasche, während der Gegner geworfen hat und so weiter. Das war so eine Mischung aus beiden. Da sind eben diese zwei aufeinander geprallt und dann kam eben dieser Lewis, der sich nichts gefallen lässt, aber auch keine Möglichkeit auslässt, selber so ein bisschen Psychospielchen auszuspielen. Also aber die Szene war schon sehr kurios und
du hast recht, und man vergisst das manchmal, Lewis und Wade, das war die junge Generation, das waren die ersten Spieler, die mit Anfang 20 zur PDC kamen und davon leben wollten, so ungefähr. Ja. du hattest ja keine Turnierstruktur bis dahin, dass du als junger Spieler von deinen Einnahmen leben konntest. Also du musstest viele Exhibitions, die haben alle Exhibitions gespielt, wie die
Verrückten. Genau. Und Lewis hat ja von Taylor gelernt. Taylor wird ihm gesagt haben, du Adrian, da kannst du nicht hingehen für 500 Pfund. Das macht man nicht. Da musst du anrufen und sagen, wenn ihr mir nicht 2000 Pfund zahlt, dann setze ich da keinen Fuß in euren Laden. Und das war, glaube ich, so die Philosophie, die er da so ein bisschen mitbekommen hat.
Ja.
Und dann wirst du natürlich auch selbstbewusst, wenn dich der größte Spieler aller Zeiten im Training so ein bisschen coacht und dein Mentor ist und so weiter. Das hat alles so eine Rolle gespielt. Und wie gesagt, ich hätte, also in der Situation, er ist 1-5 hinten, ich hätte jetzt nicht mehr den Wind dafür verantwortlich gemacht, dass das Spiel nicht in meine Richtung läuft.
Ja,
meine Meinung.
Aber du bist halt auch kein Doppelweltmeister, mein Schatz.
Noch nicht. So, jetzt flattern wieder die Nachrichten rein.
Okay. Aber weißt du, ich nenne jetzt mal so ein paar Momente, die nicht so ganz top sind, aber die ich so, wo ich gar nicht weiß.
Du hast gesagt zwei, dann jetzt kommt ja noch der letzte.
Dann mache ich Fallon Sherrock 2020. Die Siege gegen Ted Abbotts und gegen Mensur Suljovic, das war so eine Weltmeisterschaft übrigens, die am Ende ja Peter Wright gewinnt. Ich weiß das noch ziemlich genau, wo wir gedacht haben, was wird das eigentlich für eine WM? Werden wir da irgendwie Geschichten haben? Was wird wohl passieren? Wir wussten nicht, was passiert, so weißt du?
Ja.
Und dann wird Peter Wright Weltmeister und Fallon Sherrock schreibt dieses Märchen als Queen of the Palace. Und das Coole ist ja, dass wir nur 4 Jahre später sehen, was dieser Sieg ausgemacht hat, was das Frauendarts seit dieser Zeit sich entwickelt hat. Nach nur 4 Jahren hast du eine Beau Greaves da, die so gut ist, weißt du, mit 19 Jahren. Und da kommen jetzt noch einige hinterher. Das finde ich toll. Weil wir wissen ja auch noch, das war ja auch die Zeit, als es viele Kritiker gab, die gesagt haben, wer lässt eigentlich jetzt hier die Frauen mitspielen? Warum haben die eigene Qualifikationsturniere? Warum kriegen die eine Wildcard? Was ist denn das? Und du siehst ja heute, wie sinnvoll es ist, das zu machen, damit du sie reinholst, damit du ihnen eine Chance gibst, damit sie sich auch wirklich etablieren können.
Ja.
Kannst du nicht ohne Wildcard.
Aber um fair zu bleiben, es gibt natürlich auch den materiellen Aspekt bei der ganzen Sache. Natürlich holst du Frauen rein, gibst ihnen die Chance, sich zu zeigen, die spielen super, gewinnen. Aber es geht ja auch ums Business. Und das hat Business gemacht für die PDC. Das hat ja Wellen geschlagen rund um die Welt, dieses Ding. Aber im Endeffekt muss man sagen, du kannst so viele Frauen einladen, wie du willst und Business machen wollen. Wenn diese Frauen nicht abliefern, wie in dem Fall Fallon Sherrock, und die hat abgeliefert, dann bringt das ja alles nichts. Und das fand ich halt eine besondere Situation, dass die PDC mal wieder einen unfassbar guten Riecher gehabt hat im richtigen Moment und einen Hype ausgelöst hat und eine Welle losgetreten hat.
Ja.
Wie immer eigentlich. Wahrscheinlich denken die sich, das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder passiert was, wovon wir geträumt haben und es geht richtig durch die Decke. Ja, und das finde ich natürlich kurios. Aber wie gesagt, ich vergesse immer nicht, ja, die Chance ist da und so weiter, aber im Endeffekt sind alle Damen im Feld, alle Herren im Feld, alles Rädchen in diesem Riesenrad und wenn die funktionieren, umso besser.
Ja. Und ich weiß, aber jetzt kommen wieder einige und sagen,
mich hat jetzt,
und sagen einige, Lisa Ashton ist genauso wichtig, das stimmt auch.
Ja,
und
aber mich
alle,
hat jetzt,
Dobromis, Lover und alles gut.
Was mich gecatcht
ohne
hat.
Ohne diesen Erfolg von Sherrock wäre das nicht passiert.
Ja,
wäre diese Aufmerksamkeit nicht entstanden.
Ja. Was mich gecatcht hat an diesem Sherrock-Erfolg damals war, wie gestandene Spieler, Ted Evans war ja schon ein etablierter Spieler, und Mensur Suljovic, für den ich, glaube ich, so viel Sympathie empfinde wie kaum einen anderen, wie die mental das nicht geschafft haben, dieses Match.
Und danach,
was für eine Drucksituation entstanden
ist. Und danach auch lange damit zu kämpfen hatten.
Ja.
Ted Evans und Mensur haben beide unheimlich lange an dieser Niederlage geknabbert.
Ja. Ich hab einen Kommentar gelesen damals, wo jemand so ein bisschen, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber jemand hat geschrieben, Mensur Suljovic hätte wahrscheinlich an diesem Abend fast jeden anderen besiegt. Hätte. Und ob es nicht so eine Art Wettbewerbsverzerrung gewesen wäre, ihn da in diese Situation zu bringen oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht. Ich glaube.
Nein.
Ich glaube, auch wenn du ihn selber fragst, würde er sagen, ja, heute würde ich das Match wahrscheinlich gewinnen in derselben Situation, weil ich eben weiß, was ich da falsch gemacht habe. Aber wie gesagt, Aber allein schon, was das losgetreten hat an Kommentaren, an Reichweite, war Wahnsinn, ja.
Und sie checkt übrigens das letzte Leg über Bullseye, ne, gegen Mensur. Ja. Spielt ein Bullseye-Finish.
86, glaube ich, 18 Bullseye, ja.
Vielleicht da auch mal nochmal so ein kleiner Hinweis, einfach weil ich das jetzt auch durch Tom mitbekommen habe. Tom hat Ricardo Pietrezco interviewt auf der Plattform bei DAZN. Wer sich so ein bisschen einstimmen will, ist das Interview drauf. War ja auch nochmal so die Frage, weil wir jetzt gerade über die Frauen gesprochen haben. Jetzt spielt er gegen Mikuru Suzuki. Wie wichtig war das Match gegen Bo Greaves? Er sagt auch, das war ganz wichtig für ihn. Das war ganz wichtig. Er weiß jetzt, dass die Fans gegen ihn sein werden. So der hat gelernt, was das bedeutet, wenn du da jetzt gegen Mikuru Suzuki spielst. Er kann sich jetzt vorstellen, was da passiert. Und es ist ja trotzdem das erste Mal Ellipelli, ne? Das ist ja noch alles neu. Er weiß es nicht so richtig, aber er vermutet, er weiß es so, ne? Er weiß sich darauf einzustellen. Finde ich auch ganz spannend.
Wenn du ich wollte nur sagen, wenn du abends deine Wetter-App aufmachst und du siehst, am nächsten Tag schneit es, dann weißt du Bescheid. Dann richtest du dir deinen Besen, deinen Eiskratzer hin, deine warme Jacke und dann ist der Morgen danach gar nicht so schlimm.
Ja, genau.
Ja. Und wenn du nicht reinschaust, dann stehst du morgens auf und guckst aus dem Fenster und sagst, ah, scheiße, es schneit ja. Und dann suchst du deinen Eiskratzer und dann suchst du deine warme Jacke und so weiter und so weiter.
Aber auch wenn du auf die App geschaut hast und alles zurechtgelegt hast, du kannst dich trotzdem auf die Fresse legen. Du kannst trotzdem ausrutschen.
Das darfst du nicht vergessen.
Ja.
Das stimmt. Bist du durch?
Ich hau noch einen Moment rein, weil ich den irgendwie, der ist mir jetzt erst auch so in den letzten Tagen wieder so bewusst geworden, dass WM-Finale 2009, dass Taylor gegen Barney gewinnt, so dass das war die Revanche für 2007, wo er ein 111er Average im Finale spielt gegen Raymond van Barneveld. Mhm. Das ist der höchste Final-Average in der Geschichte. Aber so wie Taylor es ihm auch dann, so diese Rechnung war echt noch offen. Da hat er sich mal richtig schön besorgt, ne? 111 über diese Distanz, das ist schon sensationell.
Okay, das Finale habe ich irgendwie so ein bisschen verdrängt.
Ja, das meine ich nämlich. So ging es mir nämlich auch.
Ja. Das habe ich verdrängt.
Ja.
Aber es wird nie, er hätte ihn danach noch 10-mal im WM-Finale schlagen können. Es wird das nie aufwiegen, niemals.
Nein, absolut.
Das ist Fakt. Also diese 2-7er Finale, das kriegt er nicht mehr aus, das ist wie eine Tätowierung. Das wirst du immer sehen.
Aber jetzt habe ich, hast du noch einen Moment oder hattest du schon drei?
Ich werde nur noch eins sagen.
Ja.
Einen Moment, in dem ich dachte, MVG wäre nicht menschlich. Und wäre nicht von dieser Welt. Und diese 17 perfekten Darts damals gegen James Wade, das ist einer meiner Momente, wo, glaube ich, jeder mit offenem Mund vor dem Bildschirm saß und gedacht hat, Alter, was geht hier ab? Das macht er nicht nochmal. Der wirft doch nicht 2 9 Darter hintereinander. Und ich hab bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das möglich ist, dass jemand so gut spielen kann. Und ich habe mir auch so gedacht, oh Gott, was wird das in 10 Jahren, wenn dann 5 solche auf der Tour unterwegs sind. Aber das hat dann im Nachhinein nochmal unter Beweis gestellt, was für ein Ausnahmetalent er ist, war und vielleicht auch weiterhin bleiben wird, wie auch immer. Aber das war ein Moment, der mich einfach sprachlos hinterlassen hat. Sprachlos. Ich war im Nachhinein bin ich froh, dass ich da nicht als Experte oder sonst irgendwas dabei war, weil ich wüsste gar nicht, was ich in so einem Moment. Was hast du denn gesagt?
Ja, ich habe mit Roland Scholten kommentiert. Ja. Und ich weiß auch noch, also der Neune und wir flippen aus. Und ich habe so eine Sekunde gebraucht, um zu realisieren, dass der einfach weitermacht, dass er wieder mit 180 reinkommt. Das habe ich gar nicht so schnell gerafft, weißt du, weil ich noch so on fire war für den Neuner und dachte, ne? Und da brauchte ich selbst eine Sekunde. Und ich weiß noch sehr gut, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme, dass ich bin am nächsten Morgen laufen gegangen. Also es ist ja so, du kommentierst das, du gehst abends ins Bett, du träumst vielleicht noch davon, wenn es schlecht läuft, aber ich bin so am nächsten Morgen laufen gewesen und habe das die ganze Zeit über diesen Moment nachgedacht. Der halte tatsächlich so richtig nach, weil der so besonders war, ne? So, und ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
Aber wie gesagt, wir können das ja nochmal fortsetzen irgendwann mal. Vielleicht kommen ja noch ein paar Momente dazu jetzt bei der kommenden WM.
Ja.
Wobei die irgendwie, die Zeiten sind nicht mehr so. Wir leben ja in dieser TikTok-Short-Reel-Welt, wo eine Minute muss irgendwie alles verpackt sein. Zwei Tage später hast du das gar nicht mehr im Kopf und so weiter. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob wir solche Momente überhaupt jemals wiedererleben werden.
Ja.
Oder ob die uns so im Gedächtnis bleiben, sagen wir mal.
Robby, ich sage dir eins, das wird so sein. Wir werden, glaube ich, in 4 Jahren auch nochmal anders über das beste Leck aller Zeiten denken. Wie gesagt, wir haben es ja beide nicht auf dem Zettel. Das ist eigentlich ein Witz. Wir reden von den drei großen Momenten und haben dieses Leck nicht auf dem Zettel. Ne?
Ja.
Das wird, glaube ich, so in ein paar Jahren nochmal sich melden.
Und ja, weil wir es auch erwartet haben, irgendwie Smith gegen MVG, das ist Powerscoring, da kann alles passieren. Und weil du ja selber immer sagst, wenn dein Gegner so brutal spielt, der forciert das ja auch, dass du den Neuner wirfst. Du wirfst nicht Neuner gegen einen, der 77 im Average spielt. Das passiert. Das passiert selten. Der reizt das nicht aus dir raus. Wahre Sportler kommen erst an ihre Grenzen, wenn die aufgezeigt werden, wenn dein Gegner sie dir aufzeigt. Und das ist schon das Krasse. Deswegen glaube ich, war das nicht zu erwarten, dass so ein Leck passiert, aber wir wussten alle, das wird Highlight. Und deswegen ist das vielleicht nicht so auf dem Zettel.
Und ich wollte eben noch sagen, ich merke dir so an, dass du denkst, wie wird die WM und so ein bisschen skeptisch, hoffentlich ist das nur so.
Nee.
Diese WM wird geil werden. Das haben ja die Players Championship gezeigt, das hat der Grand Slam gezeigt. Diese WM wird geil werden und sie wird ein, zwei Überraschungen haben und es werden neue Geschichten aufpoppen und wir werden irgendeinen Youngster haben, der vielleicht durchgeht oder der plötzlich im Halbfinale steht. Weißt du, irgendwas ganz Unerwartetes passiert. Das ist das
genau
Coole.
Das habe ich in jedem Interview gesagt. Ich habe gesagt, das wird eine verrückte WM. 100%. Es werden Favoriten stürzen, es werden sich Favoriten durchsetzen eventuell. Es werden Spieler, die wir nicht auf dem Schirm hatten, für Sensationen sorgen. Es wird mentale Zusammenbrüche geben. Es wird alles dabei sein. Alles. Und wir werden viel, viel Stoff haben, während der WM im Podcast zu reden.
Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche ist in Folge Nummer 175 von Game On. Ein Paulke der Woche, der einfach so beschreibt, wie mich ein Treffen fasziniert hat und so nachhaltig imponiert hat. Denn ich habe am Montag ein bisschen Dart gespielt mit Jonas Hofmann, dem Fußballnationalspieler. Ich habe das letzte Folge ja schon irgendwie angekündigt, den werde ich treffen. Jonas Hofmann ist ein total geiler, bodenständiger, reflektierter, witziger Typ, mit dem es Bock gemacht hat zu spielen. Ich kann noch nicht sagen, was daraus wird, aber diese Bilder, wir hatten tatsächlich auch eine Kamera dabei, die wird es irgendwann mal zu sehen geben. Und das war einfach ein total netter, war eine halbe Stunde so ungefähr. Am Ende haben wir irgendwie 1,5 Stunden gezockt, weil es lustig war, weil es interessant war, weil es nett war. Und es ist einfach geil, ist halt Sportler, ne? Der dreht halt durch und der schreit, wenn er nicht trifft und hat selbst übrigens sich früher auch schon Phil Taylor Darts geholt. Verfolgt also Darts auch schon wirklich lange und hat immer wieder Bock auf die Weltmeisterschaft. Einfach ein sehr, sehr guter Typ, der sich sozial engagiert, der weiß, dass er auf der Sonnenseite des Lebens steht und der weiß, dass er zurückgeben muss, der demütig ist, der höflich ist und nicht nur zu mir, sondern zur gesamten Crew, die da war, zu jedem, der geht raus und sagt, habe ich auch wirklich jedem die Hand hier gegeben, so das ist ihm wichtig. Und das hat mir echt Spaß gemacht, ihn zu treffen und auch Spaß gemacht, den Typen so zu erleben, wie er ist. Ne? So, und das ist ein guter Typ. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Das war einfach schön, dabei zu sein und ihn treffen zu dürfen. Und damit geht der Paulke der Woche an Jonas Hofmann. Du weißt ja immer noch nicht, wer der ist. Ne? Er hat die Nummer 18 auf seinem Nationaltrikot hinten drauf.
Nee, ich weiß leider nicht. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, alle, die hier regelmäßig reinhören und die 5 Sterne schon vergeben haben, wissen dass
du Fußballexperte Nummer 1 bist in good old Germany.
Ich war mal ganz gut dabei, aber ich habe ja gesagt, für mich nach wie vor, und ich wiederhole es nochmal gerne. Nein, der beste Fußballspieler aller Zeiten ist für mich nach wie vor Zinedine Zidane.
Ja, okay. Kragen hoch.
Das sind Momente. Wenn du an Zinedine Zidane denkst, an was denkst du? An was Kragen denkst hoch. Du? Nein, nee, nein, aber an nein, welchen Moment?
Ja. Nee, na klar, wo er dann runtergegangen ist, oder?
Ja, genau. Der Kopfstoß ja. und dieses ja. Bild, wie er seine Kapitänsbinde abnimmt, sie weggibt und an diesem WM-Pokal vorbeiläuft. Das ja. werde ich nicht vergessen. Ich vertraue dir und werde jetzt Jonas Hofmann, wenn wir hier fertig sind, googeln.
Ja.
Ich werde ihm auf Instagram folgen und werde ein Like da lassen, falls er ein Bild mit dir zusammen postet beim Dartspielen.
Okay.
Ich hoffe, er macht.
Vielleicht mal, so aus dem Gespräch heraus. Ich habe ihn gefragt, was sagst du rückblickend, ist deine wichtigste Eigenschaft, damit du Fußballnationalspieler geworden bist? Er sagt, meine wichtigste Eigenschaft ganz klar war mein Ehrgeiz. Ich bin sehr ehrgeizig und das war die wichtigste Eigenschaft. Ehrgeiz schlägt immer Talent. Und das ist ganz spannend und dass Typen, die das machen, die werden immer besser. So ist er auch jetzt mit 31 so auf dem Peak seiner Karriere auch, ne? Und das finde ich ganz cool. Also Talente sind ja vielleicht die, die mit 20 einen großen Titel holen, aber dann irgendwie nicht mehr die Konstanz haben, ne? Die so plötzlich mal aufploppen oder so ein Highlight raushauen. So ein Typ wird eigentlich immer besser, weil der immer was findet, woran schrauben möchte und wo er weiß, dass da noch Potenzial ist und der sich sehr reflektiert. Und der wird eigentlich mit dem Verlauf seiner Karriere immer besser und besser und besser. Ja, aber das so aus dem Zusammenhang mal rausgerissen, aber das fand ich cool, weil ich auch dieser Meinung bin. Also, ne, dass dieses Talent wird bei uns viel zu groß geschrieben. So, es geht nicht darum, dass du, man hat ein gewisses Talent. Der hat ja auch Talent. Der hat ja auch ein Talent. Sonst wäre es nicht, weißt du so. Ne? Das haben ja alle, die Jungs, die in der Bundesliga spielen, die Profisportler sind. Das haben ja alle Talent. Aber das ist nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist am Ende, an sich zu arbeiten, so wie wir das alle in unserem Leben machen, besser zu werden, sich zu reflektieren, zu gucken, wo man noch Potenzial hat, weißt du so, sich zu verbessern. So.
War immer meine Devise. Ich war nie irgendwie.
Als Partner, als Freund, als Kommentator, Podcaster oder was auch immer. Ja.
Ich habe ja oft gesagt, ich habe mich nie selber als einen guten Dartspieler empfunden, aber ich habe immer versucht.
Aber ich dich auch.
Das,
nicht.
Was ich. Ja, danke. kann ich auch völlig verstehen.
Aber
pass auf. Nein, ich kann mich ja selber gut einschätzen und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich habe aber gewusst, diese Attribute habe ich, diese Momente kann ich nutzen und das habe ich versucht zu forcieren und einfach das Beste draus zu machen und das hat mir echt weitergeholfen. Ich habe nie irgendwas Besonderes irgendwie geworfen oder sonst irgendwas, aber ich habe versucht, einfach das, was ich habe, damit habe ich gearbeitet. Das ist vielleicht,
Bobby, ja. Und es hat noch nie einer es bereut, der gesagt hat, ich habe mein Bestes gegeben.
Ja.
Wenn du immer dein Bestes gibst, bist du auch mit dir zufrieden, dann war das auch in Ordnung, auch wenn es vielleicht nicht der Erfolg war, den ich mir erhofft habe.
Ich persönlich, ich weiß, dass ich nicht immer mein Bestes gegeben habe, aber ich habe einfach Wege gefunden, wie ich das Beste aus mir rausholen kann in gewissen Situationen. Und ich glaube, man auch im Nachhinein, auch so übers Leben gesehen, ich habe ja dir gesagt, ich denke viel über Fehler nach, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Ich bereue ja nicht die Fehler, die mich jetzt irgendwie beeinträchtigt haben. Ich bereue nur die Fehler, die andere in Mitleidenschaft gezogen haben. Deswegen, wie gesagt, wir könnten da ja noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, ich verstehe deinen Punkt, ich weiß, was du meinst. Das mit dem Ehrgeiz schlägt Talent, ja. Aber auch das Ehrgeiz muss ein bisschen Talent haben, finde ich.
Ja, ist ja.
Der Ehrgeiz, Verzeihung, das Ehrgeiz, oh mein Gott, ich bin schon.
Ist ja, das ist ja vielleicht auch das Talent, das er dann auch hat,
ehrgeizig zu sein und seinen Weg zu gehen. Ne? Es kann ja auch ein Talent sein, zu wissen, was deine Stärken sind. Und auch wenn du vielleicht was nicht gut kannst, aber ich weiß, dass ich nichts weiß, also weiß ich was.
Und wenn du so gut bist, wie jetzt Jonas Hofmann im Fußball, der sagt auch, dieser Ehrgeiz als junger Spieler stand mir auch teilweise im Weg, weil ich zu ehrgeizig war. Ne? Auch so, wie du im Darts ja irgendwann auch einfach eine Lässigkeit brauchst, um zu checken und cool sein musst. Wenn du auf den Torwart zuläufst und wenn du eine große Chance hast, ein Tor zu erzielen, kannst du es nicht nur, indem du es unbedingt willst. Du musst auch ein bisschen lässig sein. Du musst es auch mal laufen lassen, ne, so. Und ja, auch da diese Parallele, so, das gilt ja für den Sport allgemein, auch fürs Darts und fürs Fußball. Also geht auch darum, das wollte ich jetzt sagen, wie du weißt, du bist ehrgeizig und du hast diese Fähigkeit, das auch einzusetzen, musst trotzdem immer wieder schauen, wann ist der Ehrgeiz wichtig und wann lasse ich auch ein bisschen locker. Also das ist ja auch eine Frage der Erfahrung, so die du dann irgendwann hast, ne?
Ja.
Naja.
So.
Ich finde auch, ja.
Und für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass wir nicht über die WDF-WM geredet haben, ich weiß, da draußen gibt es viele, die es interessiert, aber ja. Ich habe jetzt genauso wie Elmar nicht viel verfolgt. Ich kann nur sagen, nee. Die Stimmung ist mäßig, es ist Lakeside, ja, es ist traditionell, aber es ist eben nicht mehr Lakeside. Das ist klar. Und die Streaming-Zahlen sind übrigens gut. Also da sind teilweise 10, 11, 12.000 Zuschauer mit dabei. Auf YouTube wird das alles gestreamt. Und am 9. Dezember, also das ist dann schon vorbei, wenn ihr das hört, spielt übrigens Mats Theobald aus Deutschland sein Junioren-WM-Halbfinale dort in Lakeside. Ach, cool. Und ich glaube, egal was du da erreicht hast, Mats, falls du hier zuhören solltest oder jemand, der ihn kennt, Grüße gehen raus. Ich glaube auch von Elmar und von mir.
Ja, absolut.
Ganz, wir drücken dir jetzt schon mal die Daumen. Hoffen, dass wir dich in der nächsten Folge als Junioren-Weltmeister in Lakeside nennen dürfen. Und wenn nicht, dann freut es uns trotzdem, dass du da dabei warst und deine ersten richtig großen Erfahrungen vor den großen Fernsehkameras gesammelt hast.
Und das vielleicht auch nochmal jetzt so abschließend. Wir haben auch überlegt, was machen wir in Folge Nummer 175? Wollen wir den Spielplan durchgehen? 95 Partien werden es am Ende sein, die wir da im Eli Pelli erleben werden. Aber wir haben gesagt, fuck off, machen wir nicht. Das ist auch zu langweilig, oder?
Nein, ich kann das nicht.
Das ist doch echt zu langweilig.
Nein, das heißt zu langweilig, aber es hätte sich nicht so angehört. Es wäre so ein Ding gewesen, ja, wir müssen das jetzt machen. Aber ich glaube, wir zwei, wir müssen nichts machen. Wir
gar nichts. Wir müssen warme Socken tragen und
ganz genau.
Und
sterben und Steuern zahlen. Das ist Socken, sterben und Steuern zahlen.
Alles, was mit S beginnt. Ja. In diesem Sinne, wir freuen uns auch heute über 5 Sterne, auch wenn wir das jetzt viel zu spät erst erwähnen, weil wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat natürlich 5 Sterne schon längst irgendwann mal dagelassen. Habt eine gute Zeit, genießt diese letzten Tage ohne Darts im Fernsehen. Das Leben wird sich verändern am 15. Dezember.
Darf ich noch eins sagen?
Ja, aber bitte.
Habe ich vergessen, hier wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Mike de Decker, Dragutins Gegner im Alley Pally.
Ja,
sucht einen neuen Walk-On-Song. Tut mir bitte alle einen Gefallen. Schreibt ihm alle eine DM. Er soll sich von Green Day Basket Case raussuchen. Das ist so ein geiler Song. Der wird total gut in den Alley Pally passen. Das gibt gut Stimmung. Und das nächste wäre, wenn er das tatsächlich nimmt, haben wir ihn dazu überredet. Einfach so.
Ich dachte jetzt, du würdest ihm irgendwie so eine Gurke ans Herz legen, dass er irgendwie einen Song nimmt, der
Nein,
Fans,
Green Day,
bringt.
Green Day Basket Case. Kennst du das Lied?
Okay, ich kenne es glaube ich nicht, nee.
Du hörst dir das jetzt sofort an, wenn wir hier fertig sind.
Das mache ich.
Während du hier noch den Schnitt machst für unseren Podcast und alles. Nee, das macht der Roland.
Das macht der Roland.
Auch Grüße gehen raus an Roland, der hört sich bestimmt gerade Green Day an, deswegen. Also, das nochmal und ansonsten, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ich sag einfach mal Tschüss schon mal.
Ich auch. Ja. Ich auch. Ich sag auch Tschüss und wir hören uns wahrscheinlich. Entweder hört ihr den Robby auf Sport1 oder ihr lauscht meinen Worten und den unserer Experten auf The Zone. Wir freuen uns. Ich hab Bock. Es geht bald los. Herrlich.
Yes.
Ciao. Tschüss.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.